Ich glaube, es hat auch nicht nur was mit Patriotismus oder mit ich will mein Land verteidigen. Natürlich ist das der Auslöser, aber man muss auch eine ganz bestimmte Person sein, um das irgendwie durchzuhalten, ja, auch so lange. Die andere Frage ist, gibt es dann eine Alternative? Eher nicht, weil wenn du 18 bis 60 bist, musst du dein Land verteidigen. Also ich verstehe jeden, der das nicht will, verstehe aber auch einen Staat, der sagt, okay, wir sind nur ein Staat, wenn wir uns verteidigen können, weil ansonsten gewinnt Russland halt.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Ich bin sehr gespannt, wie es heute so laufen wird in diesem Gespräch, das ich heute habe, denn ich habe Paul Ronsheimer am anderen Ende der Leitung. Schönen guten Abend erstmal.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Ronsheimer, Sie sind gerade in der Ukraine, darauf werden wir gleich noch ein bisschen zu sprechen kommen. Erstmal möchte ich zum Ausdruck bringen, dass Sie für mich eine sehr interessante Figur sind, denn die Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass ich mit Ihnen spreche, die auch schon mal was mit Ihnen zu tun hatten, die haben mir alle gesagt, das ist ein ganz, ganz netter Typ. Gleichzeitig haben mir aber auch alle diese Leute gesagt, dass Ihnen die Bild-Zeitung so gar nicht geheuer ist. Wie geht das also zusammen, so ein netter Typ wie Sie bei der Bild-Zeitung?
Ach, bei der Bild-Zeitung gibt es tatsächlich viele nette Typen und viele nette Frauen. Ich glaube, dass die vielleicht nicht so, gerade jetzt in den letzten Jahren, vielleicht in der Öffentlichkeit waren, wie ich es war, durch den Ukraine-Krieg oder andere Krisen und Kriege, die ich begleitet habe. Und dass vieles, gerade auch im Zusammenhang mit der Bild-Zeitung, doch immer noch sehr vorurteilsbehaftet ist. Ich will nicht sagen, dass mir in meiner langen Zeit bei Bild, mittlerweile fast ja 15 Jahre, darüber hinaus muss ich sagen, ich bin neben meiner Tätigkeit, ich bin sozusagen auch für andere Aktienspringer-Produkte unterwegs. Also ich bin bei Welt TV, große Interviews führe ich auch für Welt und Politico. Deswegen, ja, ich bin bei Bild, aber eben auch bei den anderen. Ich glaube, dass die Bild häufig falsch betrachtet wird. Ich bemerke das natürlich immer noch, auch wenn ich in, keine Ahnung, Berlin unterwegs bin und mich Leute ansprechen und erkennen und mit mir über Bild diskutieren wollen und viele doch ein bisschen in der alten Zeit stecken geblieben sind, im Sinne von, ja, Bild ist jetzt irgendwie, die sprechen böse Sachen an oder tun dies oder tun jenes. Und wenn ich mir anschaue, was in der neuen Medienwelt so unterwegs ist, bei YouTube oder auch in anderen sozialen Medien, dann glaube ich, ist die Bild das geringste Problem für die deutsche Gesellschaft.
Ja, das mag sein, aber das andere ist noch schlechter machen, ändert ja nichts an der Tatsache, dass zum Beispiel die Bild-Zeitung auch nach wie vor zu den meistgerügten Medien gehört. Hatten Sie denn Vorbehalte, als Sie bei Axel Springer eingestiegen sind damals?
Also,
Sie
ja, waren ja zuerst. Absolut. Ja, absolut.
Also Sie kamen ja von der Lokalzeitung in Emden und dann haben Sie irgendwann, sind Sie bei der Axel Springer Akademie eingestiegen und da hatten Sie Vorbehalte.
Ja, total. Also ich habe früher Referate über Günter Wallraff gehalten und alle Bücher gelesen von Günter Wallraff und habe mich sehr mit der Bild befasst. Die hatte so eine gewisse dunkle Faszination auch für mich. Ich war dann Sportreporter, hat jemanden vom Springer Verlag kennengelernt, Julian Wolf, heute Bayern-Reporter, und der zur Axel Springer Akademie ging. Ich kannte das damals gar nicht. Das war so ein Sportplatz in Ostfriesland. So, und der hat mir dann gesagt, ja, musst du unbedingt machen, weil da wird jetzt Video gelehrt und so weiter. Und ich hatte nicht studiert und dachte mir auch so, hatte zwar schon eine journalistische Ausbildung bei dieser Emder Zeitung, aber dachte dann auch so, muss da jetzt mal raus, einerseits aus journalistischen Gründen, andererseits aus privaten Gründen. Ich bin homosexuell und war zu der Zeit zumindest in Ostfriesland auch noch nicht so leicht. Also es ist interessant auch, was 15 Jahre so ausmachen. Und ja, und so bin ich da gelandet. Und da wusste ich auch jetzt nicht, was mich da erwartet. Hätte auch schief gehen können, glaube ich. Also ich hatte auch Glück, dass ich Leute getroffen habe, die auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen anders. Es gibt auch nicht den klassischen Bildreporter. Ja? Es sind ganz viele unterschiedliche Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Ansichten aus allen politischen Richtungen, auch aus allen gesellschaftlichen Richtungen. Also heute zumindest. Ich glaube, sicherlich vor 20 Jahren war das auch nochmal anders. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, damals habe ich Nikolaus Blome kennengelernt, ja, der gerade auch dann ein paar Jahre vorher bei Bild angefangen hatte, war vorher bei der Welt, und war jetzt auch kein klassischer Boulevardreporter, sondern war dann Parlamentschef dort, ist dann Politikchef irgendwann geworden. Und unter dem habe ich dann Politjournalismus in Berlin gelernt, erst einmal, also in der im Hauptstadtbüro. Und das fand ich unfassbar spannend. Ja, also den Außenminister damals, Frank-Walter Steinmeier, war 2008, glaube ich, zu treffen. Damals dann den neuen SPD-Chef oder neuen alten, Franz Müntefering. Also alle solche, so diese Berliner Politblase überhaupt wahrnehmen zu dürfen, das fand ich total spannend.
Das war ja auch dann so in etwa die Zeit der sogenannten Wulff-Affäre, wo ja auch die Bild-Zeitung eine gewisse Rolle darin gespielt hat. Das zeigt ja auch, was für eine Macht dieses Blatt hat. Und wenn Sie das jetzt beschreiben, diese unterschiedlichen Meinungen, die Einfluss in der Bild-Redaktion haben, die Idee ist ja, dass die Bild so ein bisschen auch die Stimme des Volkes sein soll, kann man so sagen, oder?
Ja, absolut.
Ist sie das noch?
Ist sie das noch? Also ich glaube, es kommt darauf an, wie man es definiert. Ja, also wenn man sicherlich, wo ich jetzt arbeite, bestimmte außenpolitische Positionen betrachtet, die ich persönlich sehr richtig finde, aber sicherlich populistisch betrachtet, glaube ich, wenn man jetzt sagen würde, man orientiert sich ausschließlich daran, was die Mehrheit oder die große Mehrheit richtig findet, dann gibt es sicherlich Themen, wo Bild Werte vertritt, die jetzt nicht automatisch die Mehrheit sind. Ja, also Waffenunterstützung zum Beispiel für die Ukraine, bei der Frage, bei Frage Antisemitismus, wo stehen wir in Sachen Israel? Also da würde ich sagen, was auch schon immer so das Bild bestimmte Werte hat, die ich auch wichtig finde und die wir vertreten. Bei den anderen Themen, ja, glaub schon. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, nehmen wir jetzt mal das Thema Migrationspolitik, ja, weit bevor im Mainstream, sage ich jetzt mal, also im vermeintlichen Medien-Mainstream über mehr Abschiebungen diskutiert wurde, über Bezahlkarte, also all das eigentlich, was Scholz dann gemacht hat, hat Bild schon vor relativ schnell nach 2015, 2017, 18 bestimmte Dinge angesprochen, die damals als wahnsinnig unpopulär galten und wo dann auch gesagt wurde, Mensch, das ist doch rechts und so weiter. Und das war schon das Gefühl, dass die Leser oder wie Sie sagen, das Volk bestimmte Dinge sehr anders sieht als eine, um es jetzt mal böse zu formulieren, politmediale Blase in Berlin vielleicht.
Jetzt gibt es ja diese Statuten, die Axel Springer Statuten, die Sie ja schon angesprochen hatten, was zum Beispiel das Bekenntnis zu Israel und zum Existenzrecht von Israel angeht. Aber an anderen Punkten, Sie haben gerade die Migrationsproblematik angesprochen, da war es ja auch so, dass sich da auch bei Bild öfter mal Wandel vollzogen haben. Also ganz am Anfang, 2015, als die ersten Flüchtlinge kamen, da war Bild ja auch eine der ersten Blätter, die das groß thematisierte, mit einem sehr positiven Blick auf diese Willkommenskultur. Gehört es dazu, dass man eben als Blatt, das eben das Volk auch vertritt, den eigenen Kurs hin und wieder mal ändert? Da gab es ja auch in Corona-Zeiten den einen oder anderen Kurswechsel. Oder wie ist das einzuordnen, dass sich dann da manchmal eben auch die Schlagrichtung ein bisschen abwandelt?
Also erst einmal finde ich es völlig normal, dass man sich wandelt oder mit der Zeit geht oder auch bestimmte Positionen verändert, abseits jetzt von grundsätzlich wertegeleiteten Orientierungen. Sie haben das Thema Israel angesprochen. Aber um beim Thema Flüchtlingspolitik zu bleiben, ich war damals der Reporter, der auf Flüchtlingsbooten unterwegs war, der Flüchtlinge begleitet hat bis Deutschland. Ich habe bis heute sehr, sehr viele Freunde aus Syrien, die jetzt in Deutschland sind, die sich toll integriert haben. Also ein Freund von mir zum Beispiel, den ich damals auf Kos getroffen habe und den ich begleitet habe über 15 Tage über alle Grenzen, der ist mittlerweile zweifacher Vater, ist Ingenieur, verdient Geld, also das Paradebeispiel. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, die auch ich erlebt habe von Leuten, die ich begleitet habe, die eben gesagt haben, ja, warum soll ich denn eine Stelle annehmen, wenn ich bestimmte Sozialleistungen in Deutschland ohnehin bekomme, die bis heute kein Deutsch sprechen, die eben diese Integration auch aus verschiedenen Gründen, es gibt ja auch gesundheitliche Gründe, aber es gibt sicherlich auch, ja, fehlende Motivation. So, und da gibt es eben unterschiedliche Beispiele. Und jetzt ist es für eine Boulevardzeitung, gerade in Momentum wie 2015, nicht leicht, dass ein kritisches Element gehört wird, wenn man generell es richtig findet, dass wir gerade damals syrischen Kriegsflüchtlingen helfen. Auch damals gab es vereinzelt bereits Warnungen, aber dass diese Berichterstattung dann natürlich kritischer wurde mit ja, Monat zu Monat oder Jahr für Jahr, wo es dann eben um die Frage auch der Begrenzung ging und die Frage, halten wir das aus? Und die Frage, was ist mit unserem Sozialsystem und auch der Frage, wie geht man dann eigentlich damit um in Europa? Das finde ich vollkommen normal. Ja, gibt es viele, die sagen, Mensch, ihr wart damals himmelhoch jauchzend und heute kritisiert ihr das alles. Nee, das stimmt nicht. Also ich finde es immer noch richtig, dass man Kriegsflüchtlingen geholfen hat. Ich fand auch die grundsätzliche Politik richtig. Ich glaube, dass danach sehr viel falsch gelaufen ist.
Das sehe ich in einigen Punkten durchaus auch so. Was mich jetzt nur interessiert, ist, wenn wir jetzt sagen, okay, es geht darum, in gewisser Weise Volkesstimme zu sein, kann sich die Bild dann auch vorwerfen lassen, zum Beispiel auch zu agitieren?
Zu agitieren. Wie definieren Sie agitieren?
Na, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein vergleichsweise harmloses Exempel, aber wenn wir jetzt denken an Freie Fahrt für freie Bürger, diese Aktion, die da ins Leben gerufen wurde, oder wenn wir uns
Was war
stark
das
für
nochmal?
diese Aufkleberaktion, die da gemacht wurde, wo in der Bild-Zeitung selbst etwas drin lag, was man sich in die Windschutzscheibe und in die Rückscheibe legen sollte. Oder irgendwie, wenn zu gewissen Dingen aufgerufen wird, unterschiedlichster Sache, wenn wir Schlagzeilen lesen, wo oft eben damit gespielt wird, so ja, irgendwer möchte an unser Geld. Hat das nicht auch eine agitative Kraft eventuell?
Naja, das sind halt Boulevardschlagzeilen, ne? Das hat halt immer schon zum Boulevard gehört und zum Boulevard gehören Emotionen. Und wenn Sie so wollen, können bestimmte Emotionen ja vielleicht dazu führen, dass Leute wütend werden oder sauer werden oder aber sich auch freuen. Aber so funktioniert, glaube ich, dann Boulevardjournalismus immer noch.
Gut, das kann sein. Nun hat aber auch insbesondere in den letzten Jahren ja Bild wieder sehr an politischer Dimension gewonnen. Das war ja immer schon ein Thema, aber gerade in den letzten Jahren, insbesondere durch Sie, durch Ihre Berichterstattung vor Ort, Sie haben es schon erwähnt, aus Kriegsgebieten. Das haben Sie ja schon länger gemacht. Aktuell befinden Sie sich auch gerade wieder in der Ukraine. Wie ist da so der Stand der Dinge? Die Meldungen, die wir in den letzten Wochen gehört haben, rufen ja nicht gerade zu viel Hoffnung auf. Man hört von schwindendem Interesse des Westens, man hört auch von immer weniger Freiwilligen, die sich melden in der Ukraine. Wie erleben Sie das? Wie erleben Sie die Situation da an der Front?
Die Lage ist tatsächlich extrem schwierig, weil es einerseits an Munition fehlt und man kann ziemlich klar sehen, dass in den Monaten, wo jetzt schon die US-Hilfe ausbleibt, die Russen schneller vorankommen als im gesamten letzten Jahr. Mit schneller meine ich nicht, dass sie hier Städte überrennen, aber einzelne Dörfer zurückerobern oder erobern. Und das ist sehr besorgniserregend, weil es bedeutet, dass weitere Dörfer und Städte wie Avdiivka unter russische Kontrolle gelangen, dass dort das System Putin Erfolg hat. Und es sollte uns auch alle tatsächlich beunruhigen, denn ich glaube, Putin hat aus seinen Fehlern am Anfang des Krieges gelernt. Ja, ich erinnere mich, ich bin gerade in Kiew, wie vor fast genau 2 Jahren ich hier war, in diesem Hotel mit wenigen Ausländern, die noch da waren und alle die Meldung gehört haben. In 24 Stunden steht hier Putin vor der Tür und ich hatte dann immer Albträume, dass hier schon russische Soldaten mein Zimmer stürmen. Und ich dachte, okay, ist jetzt, weiß auch nicht, was sie dann mit dir machen. Hast ein bisschen viele Interviews mit Klitschko und Selenskyj gemacht, vielleicht erschießen sie dich auch. Und noch viel mehr Sorgen hatte ich um meine ukrainischen Kollegen. Und das, was vor 2 Jahren war, die dann mit diesen Kolonnen auf Kiew zufuhren und dann tatsächlich eine Kriegstaktik gewählt haben, die niemand verstanden hat, also wo sie relativ leicht mit Panzerabwehrwaffen angegriffen werden konnten und viel zu wenig Leute und Geräte hier hatten. Daraus haben sie gelernt, komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt, das ganze Land, was in der Diktatur natürlich sehr viel einfacher funktioniert als irgendwo sonst. Sie können relativ endlos Leute an die Front schicken. Auch das ist etwas, was man unterschätzt hat. Ich glaube, man hat gedacht, wenn eine bestimmte Zahl von Russen getötet wird, bedeutet das, dass die Soldatenmütter auf die Straße gehen, dass es Demonstrationen gibt. Das hat es nicht gegeben. Und der Westen hat nicht so entschlossen reagiert, gerade bei der Frage der Produktion von Rüstung, also Munition und von Waffen. Ich will jetzt gar nicht über spezielle Waffengattungen sprechen, aber die reine Masse fehlt. Was die Menschen angeht in der Ukraine, sie hätten immer noch genügend Menschen, die bereit sind, hier das Land zu verteidigen. Natürlich gibt es auch Leute, die das nicht wollen und die aus dem Land geflüchtet sind, so wie es das, glaube ich, in jedem Land gäbe, dass man sagt, man will nicht an die Front, und man will nicht in den Schützengraben. Natürlich gibt es das auch hier. Und natürlich ist was anderes, ob du, sage ich jetzt mal, als Mann aus Kiew am Anfang deine Stadt verteidigst oder ob du in der Ostukraine in einem Schützengraben stehst. Das ist sicherlich ein emotionaler Unterschied. Also es gibt da viele Entwicklungen. Mir macht das sehr viel Sorgen. Ich glaube, dass es sehr gefährlich werden kann, das ganze Jahr hier, wenn sich nicht am Willen des Westens etwas ändert.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Welche Zukunftsperspektive gibt es denn? Sie haben es gesagt, Putin hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Es gibt praktisch kein absehbares Ende seiner Reserven, sowohl an Menschen, die er da einfach weiterhin schmeißen kann, als auch eben an, dadurch, dass jetzt Kriegswirtschaft ist, an Waffen, die er besitzt. Wie kommen wir da jetzt raus, ohne dass unnötig mehr Ukrainer sterben? Also die Möglichkeit kann ja nicht sein, dass wir einfach so lange weiterschießen, bis alle Russen tot sind. Wie kommen wir da jetzt irgendwie wieder in einen Zustand, wo ein Ende dieses Krieges in Aussicht kommt?
Ja, es ist die One-Million-Dollar-Frage oder noch mehr sicherlich. Ich glaube, man muss sich verdeutlichen, dass theoretisch niemand ein Problem hätte mit Verhandlungen, wenn da gegenüber jemand säße, mit dem man rational verhandeln könnte. Man muss da weit ausholen. Also Russland hat der Ukraine sehr viele Zusicherungen gemacht in der Vergangenheit, angefangen 1994. Bei der Souveränität, wo die Ukraine dagegen eben alle Atomwaffen abgegeben hat, über das Minsk-Abkommen und so weiter. Ich will gar nicht in die Geschichte gehen, aber warum sollte die Ukraine glauben, dass Putin Frieden will, wenn er nur wenige Tage bevor er die Ukraine oder Kiew angegriffen hat, gesagt hat, würde er niemals tun? Das heißt, erst einmal gibt es ein großes Vertrauensproblem, natürlich. Das Zweite ist, wie kann man die Menschen aufgeben, die jetzt in diesen besetzten Gebieten leben, von denen Kinder verschleppt wurden, Frauen vergewaltigt wurden, die unter diesem Putin-System leben? Also das ist ein ganz großes Thema für viele Ukrainer, auch wenn man an der Front ist, die sagen, ja, aber was ist mit dem nächsten Dorf und dem Dorf dahinter? Da sind meine Verwandten. Also das ist ein Riesenproblem. Und dann eben die Frage, das Dritte. Verhandelt man hat, weiß ich nicht, einen Frieden von wenigen Monaten oder ein, zwei, drei Jahren und Putin hat seine Armee noch weiter hochgerüstet und greift dann wieder Kiew an. Denn Putin hat ja nie von seinen Zielen abgelassen. Also er hat ja weiterhin gesagt, auch im Interview mit Tucker Carlson, dass es hier alles Nazis sind in Kiew und dass er damit einhergehend die Regierung stürzen will. Also, wie soll man mit ihm verhandeln?
Nun gut, jetzt hat er im Interview mit Tucker Carlson auch gesagt, er wäre bereit, Deutschland zum Beispiel wieder Gas zu liefern. Das wäre doch was, was man als Testsituation benutzen könnte, worauf man ihn festnageln könnte.
Na gut, das bringt ja Putin sehr, sehr viel und der Ukraine sehr, sehr wenig. Also, natürlich würde er gerne Deutschland Gas liefern, weil mit dem Geld könnte er dann noch mehr Panzer produzieren. Also, Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun.
Aber wir sind uns ja sicherlich einig, dass ja mittlerweile das Ding nicht nur mehr Russland und die Ukraine umfasst, sondern dass es da auch einen Stellvertreterkrieg mittlerweile gibt, Russlands gegen den Westen. Das würden Sie sicherlich
Nein,
auch
das
so
ist,
unterschreiben.
naja, das ist das, was Putin daraus macht. Also Putin sagt halt, er führt einen Krieg gegen den Westen. Es gibt hier keine Truppen, ja, aus dem Westen. Das hielt ich auch für einen großen Fehler. Aber natürlich macht Putin seit langem daraus etwas, dass er diesen Krieg gegen die NATO, gegen den Westen führt. Das ist ja das, womit er innenpolitisch hochpeitscht und wo er dafür sorgen will, dass ja die Russen in welcher Form auch immer sagen, ja, Putin hat recht und wir wollen unser Sowjetreich zurück. Also wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in seine Fallen tappen, ja.
Gut, aber
Also
diese
wir.
Rhetorik gibt es ja auch im Westen, nur umgekehrt.
In welcher Form jetzt?
Nun ja, aber ich erinnere mich nun auch durchaus an ähnliche Aussprüche in westlichen Ländern, sei es jetzt zum Beispiel Joe Biden, der Russe ist ja in Amerika sowieso der Lieblingsfeind. Also ich glaube nicht, dass es nur Putins Seite ist, von der Propaganda kommt. Deshalb spreche
Aber
ich da
was
von
jetzt
einem
genau?
Stellvertreterkrieg.
Wo hat Joe Biden gesagt, dass er selbst Krieg gegen Russland führt?
Er hat es so direkt nicht gesagt, aber ich erinnere mich
Ja, aber ist schon
an.
wichtig.
Okay, gut, vielleicht haben Sie da einen Punkt. Aber was ich prinzipiell meine, ist, es ist eine ähnliche Situation, oder nicht ganz ähnlich, aber so, wir hatten es ja zum Beispiel auch in Syrien gesehen, wo Putin in diesem Falle dann den Diktator unterstützt und der Westen die Aufständler. Und was ja dann auch sich zumindest aus gewissen Perspektiven zu so einer Art Stellvertreterkrieg aufbaute. Kann man nicht durchaus sagen, dass diese Situation eben dadurch, dass der Westen sich mit Waffenlieferungen und mit Sanktionen in gewisser Form ja da auch einbringt, was ja sein gutes Recht ist, dass eine Verhandlung auch die Beziehungen zum Westen, zu den westlichen Ländern, zur NATO und so weiter beeinflussen müsste, beziehungsweise nicht beeinflussen sondern beinhalten müsste. Also, dass dann jetzt nicht nur Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj am Verhandlungstisch sitzen müssten, sondern vielleicht auch ein Joe Biden oder ein Olaf Scholz.
Naja, das ist natürlich Putins Ziel, ne? Natürlich will er mit Joe Biden verhandeln. Und wenn es denn ernsthafte Verhandlungen gäbe, wäre es sicherlich auch so wieder wie 2015, dass wo ja auch Merkel, Hollande damals und Poroschenko dabei saßen. So, das wird natürlich passieren. Aber die Frage ist, ob Putin bereit ist, mit Zelensky dort zu sitzen und Zelensky bereit ist, mit Putin dort zu sitzen.
Das ist tatsächlich die ziemliche Knackpunktfrage. Es ist ein sehr kompliziertes Thema. Jetzt bin ich gerade wieder daran, mich daran zu erinnern, wie Sie mir vorhin erzählt haben, dass Sie eigentlich als Sportreporter so ein bisschen bei Axel Springer reingeschlittert sind. Jetzt sitzen Sie dort in der Ukraine, in Kiew, im Hotel. Fragen Sie sich manchmal, wie hat sich dieser Weg gestaltet, dass ich vom ostfriesländischen Sportplatz jetzt hier mitten im Kriegsgebiet bin? Oder war das eine ganz natürliche Entwicklung?
Nee, das war nicht natürlich. Ich hatte das auch nie vor. Also ich bin nicht irgendwie als Kind durch die Gegend gerannt und habe irgendwie Krieg gespielt und fand irgendwie Kriegsreporter toll, sondern war tatsächlich sehr sportinteressiert, habe immer bei der PlayStation oder was damals gab, Sportkommentator gespielt, ganz viel Zeitung gelesen, ganz früh irgendwie die Lokalzeitung gelesen, habe ganz viel Süddeutsche gelesen, Zeit gelesen, also Bild habe ich immer meinen Vater kritisiert, wenn er im Urlaub die Bild gekauft hat und habe gesagt, wie kannst du sowas lesen? Ja, und dann war ich Lokalreporter. Ich war sehr fasziniert auch von einfach Lokalgeschichten. Das war gar nicht begrenzt auf irgendein Thema. Ich konnte mich für Dorfpolitik begeistern. Ich fand schon immer interessant, wenn sich Leute aufgeregt haben über Geschichten, die ich geschrieben habe. Ich erinnere mich an so ein Forstprojekt geschrieben, wo es um eine Begegnungsstätte ging oder so, und da haben sich andere aufgeregt und haben was enthüllt, und das fand ich wahnsinnig spannend, wenn dann Leute darüber diskutiert haben. Also ich hatte schon so ein bisschen Hang dazu, dass ich irgendwas, ja, aufdecken klingt jetzt so groß, aber irgendetwas, was die Leute beschäftigt hat. Ich fand es jetzt nicht so spannend, klassisch zum Karnickelzüchterverein zu gehen und ein Foto zu machen und zu sagen, habe ich auch gemacht alles, aber habe dann eher versucht rauszufinden, weiß ich nicht, gibt es irgendeinen Skandal um den Stall, oder habe immer schon versucht, eine Geschichte darum zu finden. So, und dann war es so, dass Kickers Emden kurz vorm Aufstieg in die zweite Liga war und sie brauchten jemand, der ja, da in der Mannschaft gut vernetzt ist, einfach ein guter Reporter ist. Ich glaube, kannte mich auch mit Fußball aus. Ich habe auch früher Fußball gespielt, war als Kind, Jugendlicher sehr begeistert. War jetzt sicherlich kein Experte, der die Taktik irgendwie am besten analysieren konnte, sondern habe mich dann eher auch neben dem Spiel und den Siegen für die Spieler interessiert und die Skandale und was da so passiert ist. Und dann hat der Trainer mal die Handys seiner Spieler eingesammelt und auf meine Nummer hin überprüft, wer mir Informationen gegeben hat, ja, so und solche Geschichten. So, das war dann schon eher Boulevardesque. Also habe ich gemerkt, dass mir so, also ich erinnere noch, dass die Spieler dann bei McDonald's waren und dann hat der Trainer rumgeschrien, dass sie alle zu fett werden und habe ich eine Geschichte daraus gemacht. Dann hat er die Handys eingesammelt und dann habe ich daraus gemacht, irgendwie, weiß ich nicht, Spitzelskandal oder, also es war dann schon sehr Boulevardesque. Und dann passierte das eben mit dem, was ich erzählt habe vorhin, mit dem Kollegen, der dann, ja, mich zu Springer mehr oder weniger gebracht hat. Und so bin ich dann da reingerutscht. Dann passierte Hauptstadtbüro, dann passierte, dann wurde ich internationaler Reporter. Und dann bin ich so, das erste war, glaube ich, die Arabische Revolution oder die Nachwehen davon, wo ich unterwegs war. Und da war es jetzt auch nicht so, dass mich der Krieg irgendwie, also, sondern schon immer die Geschichte, ja, also schon faszinierend, wo zu sein. Das fand ich schon immer, wenn du den Fernseher anschaltest, das CNN, und du bist gerade auch an dem Ort, ja, das fand ich schon irgendwie toll, da zu sein, wo jetzt klingt auch ein bisschen pathetisch, aber tatsächlich Geschichte geschrieben wird. Dann passierte die Ukraine relativ zügig, 2013, der Maidan, wo ich jeden Tag war, viel mit Vitali Klitschko und anderen unterwegs war. Und so bin ich da reingewachsen in das Internationale. Und aus der Ukraine wurde dann eben Krieg und ich war da und dann war ich plötzlich Kriegsreporter.
Und wie nimmt man das wahr? Das ist ja nichts, worauf man sich wirklich vorbereiten kann, stelle ich mir vor. Ich habe diese Situation selber noch nicht erlebt, aber dann ist man da. Man hört, wie geschossen wird um einen herum. Man sieht den Staub, der sich aufwirbelt und so weiter. Wie geht man damit um? Wie nimmt man das wahr? Steckt man das so weg und sagt sich, ja, mein Gott, hier für den Job mache ich das gerne?
Also erst einmal muss man sich Krieg nicht so vorstellen, dass überall nur Staub ist und geschossen wird. Krieg, gerade wenn es so ist, dass du mit Soldaten unterwegs bist und die jetzt nicht gerade überrannt werden, Krieg ist auch oft extrem viel Warten und es passiert gar nichts. Ja, also du kannst zum Beispiel in einem Schützengraben liegen und es kann stundenlang gar nichts passieren. Jetzt in der Ukraine momentan eher unwahrscheinlich, aber wenn ich jetzt andere Kriege nehme, die ich begleitet habe, auch im Irak, Syrien oder so auch, oder wenn ich den Krieg nehme in der Ukraine zwischen 2014 und 22, ja, wenn sie da in Donetsk waren oder an der Front, da ist nicht immer was passiert. Oder wenn sie in Kiew sind, haben sie Momente, gerade jetzt, aber auch zu Beginn des Krieges, wo einfach ganz lange nichts passiert. Aber dann passiert alles so schnell, dass sie es gar nicht so richtig realisieren können. Also der Beginn des Krieges war wie in einem Hollywood-Film. Also ich erfuhr davon am Vorabend. Wir wussten bei Bild schon eigentlich seit, ja, Ende letzten Jahres. Mein Kollege Julian Röpke schon über Geheimdienstinformationen geschrieben, auch einen relativ genauen Zeitpunkt gehabt. Also wir haben das schon sehr ernst genommen. Aber als dann klar war, ja, um 4 Uhr früh beginnt der Krieg und ich saß da mit meinen ukrainischen Kollegen, da haben wir uns erstmal 3 Flaschen Wein reingehauen, weil wir das gar nicht fassen konnten. Und dann bin ich morgens aufgewacht ja, also wir waren in so einem Hotel und dann von den Explosionen aufgewacht, dann sind wir nach Kiew gefahren und wussten auch nicht, wo jetzt schon vielleicht Russen sind oder nicht. Und das ist alles sehr, ja, wie in einem Film tatsächlich. Und das ist nicht so, dass man das so real durchlebt, sondern das passiert einfach. Genauso wie dann in Kiew, als ich irgendwie nachts dann viel mit den beiden Klitschkos unterwegs war und wir dann von Haus zu Haus sind, weil die sich immer verstecken mussten vor russischen Spionen oder Angreifern, die sie töten wollten. Mein erstes Interview mit Zelensky im Krieg, hatte das mit das erste, also 1. März, 2. März, also relativ ganz am Anfang in diesem völlig verbunkerten Präsidialpalast. So und sie funktionieren dann einfach nur, ist jetzt nicht so viel Zeit, die man hat, nachzudenken, oi, was passiert hier gerade oder so, ne? Oder auch wenn man, ja, auch wenn man dann Beschuss erlebt, ja, man gewöhnt sich auch relativ. Also wenn man zum Beispiel in einer Stellung ist, die beschossen wird, oder man hört Artillerie, oder man hat dann am Anfang Angst, und dann gewöhnt sich der Körper relativ schnell daran.
Aber Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie teilweise eben dann auch mit Albträumen zu tun hatten.
Ja, klar, nein, das kommt dann. Ich meine jetzt die Situation zu dem Zeitpunkt, ja, aber die Nacht verarbeitet dann, ich erinnere mich, also wie in den ersten Tagen, dass ich immer dachte, da kommt jetzt irgendwie ein russischer Soldat, und dann habe ich irgendwie meinen AirPods gegen die Wand geworfen, weil ich dachte, da ist ein Russe und ich muss mich verteidigen. Ja, da arbeitet man dann auf, das stimmt.
Und wenn Sie jetzt sagen, so, das ist auch viel da eben sitzen und warten, jetzt sind Sie gerade wieder in der Ukraine. Was erzählen die Leute Ihnen dann in dieser Zeit, wenn es gerade mal eben etwas ruhiger ist? Welche Sorgen haben die Menschen, die da dann eben an der Front sich befinden, jetzt, die unabhängig von den Kriegsinteressen sind? Also sagen die, ey, ich habe hier zu Hause Frau und Kinder, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Was bekommen Sie da mit?
Ja, ich höre von vielen tatsächlich familiäre Probleme, dass sie teilweise Monate, Jahre ihre Kinder nicht gesehen haben. Manchmal können sie dann mit Starlink sie anrufen. Auch ganz klassische Sachen, ja, sind genervt davon, dass sie nur scheiß Essen da haben an der Front, ja. Oder es ist matschig und kalt und nass und man ist halb krank. Also sind auch so Alltagsprobleme, die sie natürlich beschäftigen, oder sie mögen die anderen Kameraden nicht, oder sowas, ja. Also das kommt auch vor.
Ja, das klingt tatsächlich sehr verständlich. Gibt es Momente, in denen Sie dann auch eben zum Beispiel einfach eine enorme Bewunderung für das empfinden, was Sie von diesen Leuten mitbekommen, die da eben allen widrigen Umständen zum Trotz weiterhin ihren Job machen?
Ich habe große Bewunderung, gerade für Leute, die so, also es ist ja immer so, finde ich, wenn man dann Leute in seinem Alter trifft oder, weiß ich nicht, ähnlicher Lebensstil, ja, gerade wenn man jetzt in Kiew unterwegs ist, ist nochmal was anderes, als wenn sie jetzt in der tiefsten Ostukraine sind. Da gibt es viele Künstler, Journalisten, was auch immer, ja, die kannst du auch so verpflanzen nach Berlin, jetzt auch optisch gesprochen. Und das ist so, wenn man dann von denen hört, ja, nee, ich wurde jetzt eingezogen, ich muss jetzt dahin. Oder gestern erzählte mir ein Freund, wie er jetzt schon trainiert, Drohnen zu fliegen, damit er nicht in die erste Reihe versetzt wird in den Schützengräben, wo man das Risiko, dass man nicht lebend rauskommt, sehr, sehr hoch ist. Und er sozusagen versucht jetzt, Technologie noch besser zu können und dann zu sagen, ich kann aber Drohnen fliegen. So, da merkt man halt, wie existenziell das Leben plötzlich wird, ne? Und ja, und beginnt nochmal ganz anders nachzudenken. Ich kenne auch Leute, die aus der Ukraine geflohen sind, ja, die ich lange kannte, die irgendwie durch den Fluss da geschwommen sind und jetzt in Europa sind, weil sie eben nicht eingezogen werden wollen. Gibt's alles.
Wie würden Sie mit so einer Situation umgehen, wenn es nun darum ginge, das Heimatland zu verteidigen? Würden Sie auch sich freiwillig zum Militärdienst me melden oder wie würden Sie mit dieser Situation umgehen, wenn Sie damit konfrontiert sind?
Boah, ich glaube, das kann man ganz schwer sagen, was man in so einer Situation tun würde. Also ich habe, glaube ich, sehr viel Verständnis für diejenigen gehabt, gerade am Anfang. Ich habe Verständnis für alle, oder finde es wahnsinnig bewundernswert, Menschen, die ihr Land verteidigen, am meisten mitfühlen. Jetzt rein persönlich konnte ich mit denen, die eben in Kiew waren vor 2 Jahren, und plötzlich greift Russland an und sie wollen diese Stadt, in der du lebst, ja, und die ich eben auch so lange kannte. Ich kannte die Stadt jetzt 10 Jahre, war hier in irgendwelchen Clubs, die ans Berghain erinnern, und ich glaube sogar der Berghain-Architekt hat den Club gebaut. Also es war so dieses total westliche, europäische, offene, viel toleranter gewordene als vor 10 Jahren Kiew, wo dieses Champions League-Finale stattgefunden hat. Also sehr europäisch. Und dass man dann sagt, nein, das lasse ich nicht zu, dass die Russen hier meine Stadt erobern, und ich melde mich und werde die Stadt verteidigen. Die Frage ist immer dann auch, wie viel bringt das, wenn du vorher kein Militärtraining gemacht hast? Ja, ich kenne ein paar, die das gemacht haben. So, also So, aber eine andere Frage ist, ob ich dann, weiß ich nicht, wäre ich dann aus Kiew zum Beispiel, wir hätten Kiew befreit, wäre ich dann als Mann auch als Erster in die Reihe gegangen im Süden, um Robotyne zu befreien an der Südfront oder hätte mich nach Bachmut gestellt? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also, ich glaube, ja, da muss man sehr, sehr. Ich glaube, es hat auch nicht nur was mit Patriotismus oder mit, ich will mein Land verteidigen. Natürlich ist das der Auslöser, aber man muss auch eine ganz bestimmte Person sein, um das irgendwie durchzuhalten, ja, auch so lange. Ob ich das könnte, das weiß ich nicht. Die andere Frage ist, gibt es da eine Alternative? Eher nicht, ja, weil wenn du 18 bis 60 bist du theoretisch, musst du dein Land verteidigen. Und in gewissen Grad verstehe ich, also ich verstehe jeden, der das nicht will. Verstehe aber auch einen Staat, der sagt, okay, wir sind nur ein Staat, wenn wir uns verteidigen können, weil ansonsten gewinnt Russland halt.
Also ich für meinen Teil könnte das ganz klar beantworten. Wenn ich in diese Situation irgendwann mal auch nur drohen würde zu kommen, wäre ich sehr schnell sehr weit weg. Aber das ist meine persönliche Feigheit wahrscheinlich. Jetzt haben Sie ja gerade erzählt, dass Kiew ja an sich auch eine sehr europäische Stadt war. Wie ist es in Kiew aktuell? Gibt es sowas wie einen Alltag, den man trotzdem weiter durchleben kann? Oder steht alles nach wie vor stark unter diesem Stern von jederzeit kann hier irgendwo was einschlagen und das war's? Oder kann man trotzdem sagen, ich
Nein,
gehe zu Edeka?
ja, natürlich. Nein, das Leben von Kiew, also ich habe jetzt gerade ganz viel erzählt von vor genau 2 Jahren, also von den ersten Wochen des Krieges in Kiew. Da war niemand mehr in der Stadt, es fuhren keine Autos, alles war tot. Also es, ne, und man hat die Stadt verteidigt und so. Und es waren, weiß ich nicht, 3 Millionen Menschen hatten die Stadt verlassen oder wie hoch die Zahlen waren. Nein, die meisten sind zurück, Restaurants sind offen, Cafés sind offen. Die Leute gehen ihrer Arbeit nach, wenn sie nicht beim Militär sind. Es gibt immer mal wieder Alarm. Dieser Alarm, den nehmen jetzt die Leute eher weniger ernst, ja, auch wenn er ernst zu nehmen ist. Aber sie sagen sich, ich kann jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, dreimal die Woche in den Bunker gehen, ja. Weil das Risiko, also es klingt jetzt bescheuert, aber das Risiko, dass sie dann in einer Millionenstadt sie tatsächlich persönlich trifft, doch wirklich immer noch sehr gering ist. Also angesichts der Zahl der Drohnen oder der Geschosse, die dann auch abgefangen werden. Das darf man nicht vergessen. Wenn es die Flugabwehr nicht gäbe, sieht es ganz anders aus.
Sie werden jetzt wahrscheinlich erstmal noch eine Weile lang in Kiew sein, wenn Sie dann wieder zurückkommen. Sie sind ja immer sehr viel auf dem Sprung. Das habe ich ja in der Terminfindung so ein bisschen am Rande mitbekommen. Gibt es für Sie denn auch irgendwann diesen Punkt, wo Sie sagen, so, oh, ich habe jetzt wirklich keine Lust. Ich muss jetzt wirklich mal Urlaub machen, 2 Monate lang oder so?
Zwei Monate schlecht, aber nee, das 2 Monate könnte ich nicht, aber doch schon, solche Momente gibt es. Ich bin ja, wenn ich jetzt hier bin in Kiew, meistens sind wir eine Zeit in Kiew und dann fahren wir an die Front. Und das ist schon heftig, ja. Dann wohnen sie da in irgendwelchen Häusern an der Front und die sind wirklich in ständiger Gefahr, weil wenn sie mit den Truppen unterwegs sind, kann es sie da halt überall erwischen, von Drohnen, von Raketen. Das beschäftigt einen, mein Fotograf oder mein Kameramann, mit dem ich seit 15 Jahren unterwegs bin, ist jetzt Vater von einer Tochter, einer Zweijährigen. Das sind alles so Sachen, die dann im Kopf sind. Wenn man dann wiederkommt, ja, dann braucht man schon mal Urlaub. Bei mir ist es dann häufig auch Berlin. Ja, ich war jetzt Ende des Jahres in Mexiko, das hat mir nicht so gefallen, muss ich gestehen. Ich war in Tulum, fand ich grauenhaft.
Was war daran so grauenhaft?
Das ist so ein Touri-Abzockort geworden ist. Ich war da mal vor 12 Jahren oder was. Da war es noch anders und jetzt war mit meinem Freund da und war nix.
Ja.
Mexico City fand ich cool dagegen, da war ich vorher. Das ist eine coole Stadt.
Na, immerhin,
Fand ich gut.
das sei Ihnen ja auch sehr gegönnt. Sie haben ja neben all dem, was Sie ohnehin schon machen, ne, für verschiedene Medien, Sie haben es erwähnt, Welt-TV, Politico und so weiter und eben auch die Bild, über diese Kriege zu berichten. Und Sie schreiben auch viele Kolumnen. Da ist jetzt kürzlich erst wieder einer erschienen über Macrons Rede von NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Haben Sie ja gleichzeitig auch noch die Stellung inne des Bild-Vizechefs. Was macht
Ja.
ein Bild-Vizechef?
Also ich glaube normalerweise nicht das, was ich mache.
Also, Sie werden ja
nein.
jetzt nicht in diesen täglichen Konferenzen sitzen und
Ich
irgendwie
glaube,
über die
man
Schlagzeilen
hatte,
steigt oder so.
nein, ich glaube, man wollte mir diese Position dann nicht wieder nehmen oder so, ich weiß es nicht, nein. Dann wieso, das gibt unterschiedliche, also unterschiedliche Beschreibungen. Jetzt kann man sagen, ich zum Beispiel vertrete die Zeitung auch in TV-Shows hin und wieder oder in Podcasts wie jetzt bei Ihnen. Oder, ja, insofern spreche ich dann auch für die Bild und anderes oder Springer und nicht nur für mich. Es gab eine Zeit, wo ich mehr mit der aktuellen Produktion zu tun hatte oder auch mehr in Berlin war. Daher rührt dieser Titel. Ja, aber wenn ich, sagen wir so, mal mehr, mal weniger, ja, ich hab jetzt im regelmäßigen oder fast täglichen Austausch auch mit der Chefredaktion oder mit den Chefredakteurinnen. Da redet man natürlich über Themen, über Dinge und so weiter. Ich habe ein extrem gutes Verhältnis zu Marion Horn und Robert Schneider. Und ja, also, aber Sie haben schon recht. Normalerweise würde man denken, oder in der klassischen Weise ist es so, dass eigentlich ein Vize-Chefredakteur oder das Produkt bestimmt. Wobei. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auch bei anderen Medien, ja. Also, glaube ich, viele zum Beispiel von den Regionalzeitungen, Kolleginnen, die Vize-Chefredakteurinnen auch gleichzeitig sind, die dann viel auch in TV-Shows sitzen und die jetzt nicht in der klassischen Produktion der Zeitung führend beteiligt sind.
Wie ist denn aktuell so die Stimmung bei der Bild? Wir gehen mal von einem Krisengebiet ins andere. Weil die letzten Jahre waren ja teilweise etwas fordernd. Also ich erinnere mich an dieses Bild Live, Bild TV-Angebot, was, glaube ich, nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat, die daran gesetzt wurden. Dann gab es natürlich diesen großen Compliance-Fall, über den wir jetzt nicht weiter sprechen müssen. Aber wie ist aktuell die Stimmung innerhalb der Bild-Redaktion?
Also ich nehme die Stimmung als wieder sehr positiv wahr. Sie haben vollkommen recht. Das waren schwierige Jahre, wo es einmal in die Richtung, dann in die Richtung ging. Ich war großer Verfechter der Idee, dass Bild auch Fernsehen kann. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen verrannt. Einerseits der Glauben, dass das schnell funktioniert, also dass man irgendwie schnell einen Sender hochbringt und weil die Marke so bekannt ist, dass man gleich ganz viel Einschaltquote hat. Und dann die Tatsache, dass eben Nachrichtenfernsehen, so wie es produziert wurde, extrem teuer ist. Das heißt, sie haben nicht schnell eine Einnahme und gleichzeitig haben sie hohe Ausgaben. Und das in einem Umfeld, wo dann der Krieg begann, die Zeitungspreise hochgingen, da war man nicht bereit, das als Verlag länger zu machen, verstehe ich auch. Ich glaube, Bild hat sich sehr zurückfokussiert auf die Kernkompetenz, nämlich Masse, wenn wir uns ansehen, wie phänomenal Bild.de funktioniert und wie gleichzeitig jetzt mal Angebote, die sehr auf Google getrimmt waren, ne, nehmen wir Vice oder in den USA BuzzFeed oder andere, wo man gesagt hat, das ist die Zukunft irgendwie, ja, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Und Bild, was einfach sehr organisch funktioniert, dadurch, dass es die Zeitung gibt, die natürlich Auflage verliert, aber online gibt, wo wir teilweise 20 Millionen täglich erreichen. Und das bedeutet, dass es auch für den Werbemarkt extrem spannend ist. Ich glaube, dass Marion Horn und Robert Schneider es geschafft haben, dem Ganzen wieder einen etwas lockereren Themenmix zu geben, was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie jetzt nicht im Kriegsjahr angefangen haben. Oder nicht im Corona-Jahr oder. Es gab einfach eine Überpolitisierung in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass uns dieser Mix aus Unterhaltung, News und Politik in Sachen Interesse besser tut als wirklich, also ja, Politik, 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 ja. Und das meistens ja verbunden mit Kritik oder mit Empörung oder was es eben in den letzten Jahren auch viel gab. Was bedeutet das für die Redaktion? Ja, wie gesagt, es ging viel hin und her. Ich glaube, dass jetzt eine Phase eingetreten ist, wo wir wieder wirklich nach vorne schauen können, weil wir tatsächlich wachsen, weil wir nicht irgendwie weitere Sparmaßnahmen, noch mehr Sparmaßnahmen, das haben wir hoffentlich hinter uns. Dadurch dass wir gerade in den Regionen sehr auch gekürzt haben und können uns da auf unsere Kernkompetenzen fokussieren. Ja.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Internetfähigkeit von Medien. Das ist ja das große Thema, womit Sie sich wahrscheinlich auch beschäftigen werden innerhalb dieses Schauens in die Zukunft. Wie lange wird das denn noch tragen, wenn man jetzt sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht mehr den Bildartikel lesen, ich habe die Primärquelle direkt. Ich habe den Instagram-Post von Oliver Pocher, ich kann mir die Rede von Joe Biden auf YouTube angucken. Wie lange ist, insbesondere jetzt, wo sich alternative Medien aufbauen, nach und nach, auch in Deutschland immer mehr Fuß fassen, wie tragfähig wird auf lange Sicht noch so eine journalistische Marke wie Bild sein?
Also ich glaube, extrem tragfähig. Ich glaube, mehr als wir vielleicht selbst früher gedacht haben. Ich glaube, dass die großen Marken massiv weiter funktionieren werden, also zumindest Bild. Ich glaube, dass ein Oliver Pocher, also erstmal, dass keiner Bock hat, sich, also manche schon, aber die Masse nicht Bock hat, 35 Oliver Pocher-Tweets oder was, oder Stories sich anzuschauen, die dann noch mit Amira zu vergleichen und zu sagen, Mensch, was hat er mal vorgestern, was bedeutet dies jetzt? Also Einordnung in der Show, aber natürlich genauso in der Politik. Wir merken das alles, was Putin betrifft, alle Analysen, politischen, außenpolitischen bei Bild. Wahnsinnig gut funktionieren. Also Politik spielt weiterhin eine extrem große Rolle. Alles auch natürlich innenpolitische. Die Frage, was Robert Habeck da gerade macht oder nicht macht. Ich glaube, dass das Bild, also ich hätte das tatsächlich persönlich nicht so erwartet, dass diese Zahlen nochmal nach oben gehen oder weiter nach oben gehen, immer relevanter wird.
Das kann durchaus sein. Also was ich festgestellt habe in der Beobachtung dessen, was ich eben zum Beispiel jetzt auf bild.de mir anschaue, ist das auch so ein bisschen dieses Boulevardeske im Sinne von, wir machen das jetzt auf eine überdramatisierte Art und Weise, alles mit so einer gewissen Lustigkeit, auch dass das sich so ein bisschen gewandelt hat. Also natürlich gibt es diese Kernbegriffe, ne? Der Krimi ist nach wie vor ein gern genutztes Wort, aktuell ist der Raff-Krimi zum Beispiel ein Thema. Aber insgesamt kann man sagen, ist es fast eine, ja, fast in gewisser Form eine etwas weniger aufdringliche Form von Boulevard geworden. Würden Sie das so bestätigen?
Sie meinen jetzt in der Überschriftenfindung oder in der, im Thema?
Eher in der Überschriftenfindung. Die Themen sind ja auch weitestgehend nach wie vor identisch, aber es ist so ein bisschen, es klingt alles ein bisschen entspannter.
Ja, ich finde auch, dass es thematisch, das sage ich auch selbstkritisch, also wenn ich jetzt überlege in den Jahren, wo ich mehr in Berlin war, war so Corona-Zeit, nochmal, es war natürlich auch politischer, aber es war auch Merkel-Zeit, dass wir manchmal das etwas Leichtere vergessen haben. Also das ist einmal, glaube ich, die thematische Auswahl, da insgesamt besser ist und auch mehr fokussiert darauf ist, was funktioniert. Das ist schon mein Eindruck. Da sind auch tolle Kollegen, gerade im Online-Bereich, Timo Lukuschat, Mandy Sachse, Julia Höffner, also die sich so sehr auch um die Online-Klientel oder das kümmern, schon in den letzten 10, 15 Jahren. Und auch was die Überschriften angeht, ja, kann sein, dass es nicht mehr, vielleicht machen sie nicht mehr so schlüpfrig, ne? So nachrichtlicher orientiert. Ja, kann sein. Also ich finde tatsächlich, dass auch im Showbereich, was früher bei Bunte noch mehr stattgefunden hat, bei Bild stattfindet. Also dass da Bild auch wieder relativ unschlagbar geworden ist in bestimmten Showthemen. Das kann man jetzt mögen oder nicht mögen, aber die einen Leute mögen das, die anderen das. In der Politik finde ich es, also mich wundert so ein bisschen immer die Wahrnehmung, dass sich die gesellschaftliche Wahrnehmung nie verändert hat, ist mein Eindruck. Also egal, wer Chefredakteur war, und ich habe jetzt ein paar erlebt, war es immer eigentlich die gleiche Kritik. Ja, also keine Ahnung, Bild ist, was weiß ich, ausländerfeindlich, ist hetzerisch, macht dies, macht jenes, macht solches. Und egal, was die Chefredaktion gemacht hat oder die Chefredakteure, selbst 2015 gab es noch Leute, die dann da gesagt haben, nein, aber dies und jenes und solches. Also mein Gefühl ist, dass die Vorurteile doch sehr festgefahren sind. Vielleicht auch zu Recht, weil Bild in der Vergangenheit viele Dinge falsch gemacht hat und sicherlich auch nicht alles richtig macht jetzt. Und bestimmte Dinge sehe ich sicherlich auch anders. Nur mich, also für mich als jemand, der jetzt so lange, soll man sagen, im System ist, wundere ich mich, dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung sich immer so wenig verändert angesichts des Produktes. Also, dass man sich mit dem Produkt offenbar dann als Kritiker gar nicht so intensiv auseinandersetzen will, weil man doch irgendwie ins Gleiche wieder reinrutscht.
Ja, das sehe ich aber tatsächlich ähnlich. Also da sieht man doch schon gewisse Unterschiede, je nachdem, wie gerade eben die Redaktion zusammengesetzt war. Also so diese Diekmann-Zeiten hatten ja teilweise auch so den fast schon etwas größeren, humorigeren Anstrich zwischenzeitlich. Unter Julian Reichelt war es mit Sicherheit zwischendurch auch mal, ich nenne es jetzt mal etwas blöd, krawalliger. Diese Unterschiede sind schon meines Erachtens nach durchaus sichtbar. Jetzt ist aber die Frage, wie macht man heutzutage guten Boulevard? Weil Chatverläufe von Kindern veröffentlichen, deren Mütter gerade ihre Geschwister umgebracht haben, scheint es ja nicht zu sein.
Also, wie macht man guten Boulevard? Heute zum Beispiel die Geschichte exklusiv zu haben, dass die RAF-Frau verhaftet wurde. So, ja. Das ist eine Geschichte nach, weiß nicht, wie vielen Jahren, auf jeden Fall mehreren Jahrzehnten in Kreuzberg gefunden. Bild war das erste Medium, das es gemeldet hat. Ist das Boulevard? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall super Journalismus, der alle interessiert und der wahnsinnige Klicks generiert. Und das dann exklusiv zu haben, ist einfach guter Journalismus. Ich orientiere mich jetzt so gar nicht daran, ja, für Boulevard gibt es einfach dann nochmal andere Überschriften, andere Emotionen, andere Verpackungen, eine größere Mischung, all das, ja, aber am Anfang steht einfach die exklusive Geschichte, sei es RAF, sei es Show oder keine Ahnung, bei mir das erste Interview mit Zelensky oder mit Netanyahu in den entscheidenden Momenten oder die exklusive Geschichte oder die besondere Analyse. Jetzt nur ein Beispiel, was wir zum Beispiel auch als erstes hatten, war beim Thema Nawalny, dass wir schon vor 10 Tagen in meinem Podcast, aber dann auch bei Bild.de, übrigens Podcast Ronsheimer, ne, abonnieren, dass es einen Austausch geben sollte, ja, mit dem Krasnikow, dem Tiergartenmörder. Also Exklusivität gepaart mit, ja, Witz, Unterhaltung, Emotionalisierung. Ja, ich glaube, das ist guter Boulevard und guter Boulevard darf oder sollte nicht mit zu viel Hass zersetzt sein. Oder eigentlich generell nicht mit Hass, was nicht bedeutet, dass man nicht empört sein muss, dass diese Emotion gehört dazu, aber es ist eben nur eine von vielen Emotionen. Und manchmal besteht die Gefahr, habe ich ja schon selbst erlebt, ja, also jetzt im politischen Journalismus, dass man mit zu viel Wut bestimmte Dinge beschreibt und das tut dem Produkt und das tut dem Boulevard, glaube ich, generell nicht gut. Diese Zeiten sind auch einfach andere, ja, wir sind nicht mehr in den 70er und 80er Jahren, wo Spiegel gegen Bild oder so, sondern auch wenn ich merke, wer heutzutage Bild.de alles liest, ja, oder wer mich auf der Straße anspricht oder wenn ich mal in einer Bar bin in Berlin oder so Leute, die, wo mir jetzt vielleicht sagen, die Menschen sind eher links eingestellt, aber Bild.de schauen sie trotzdem so ein bisschen nicht mal mehr Guilty Pleasure, sondern das ist so, da steht man fast zu. Also es ist jetzt nicht so wie mein Vater 1900, weiß ich nicht, 92, den ich auf der Straße anpöbel und sage, sag mal, wie, ne, als 10-Jähriger, wie kannst du dir eine Bildzeitung kaufen? Also ich glaube, Bild.de zu lesen ist jetzt nicht wie kannst du nur?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja im Grunde genommen als nach wie vor, glaube ich, die größte deutsche Tageszeitung einfach auch ein Stück weit Teil der normalen Mediendiät, nicht wahr?
Absolut.
Wir hatten ja darüber gesprochen, eben, dass es eine Aktualität braucht und eine Exklusivität. Wie viel Nähe zu den Subjekten oder zu den Objekten der Berichterstattung ist in diesem Falle gut? Ich frage in Bezug auf jetzt zum Beispiel Sebastian Kurz, über den Sie eine Biografie geschrieben haben. Ich frage in Bezug auf Politiker, ich frage in Bezug auf Hintergrundgespräche, die da stattfinden und so weiter. Wie viel Nähe ist da gut und wie viel Nähe ist vielleicht zu viel?
Also ich glaube erst einmal so viel wie möglich, um einfach viel zu erfahren. So. Was der Politiker zulässt, das hängt meistens am Politiker, aber nicht nur. Ich glaube, es kommt schon auf den Journalisten an. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob ich jetzt böse oder nett oder so berichte. Klar, Politiker freuen sich über ein schmeichelhaftes Porträt. Das gibt es jetzt bei Bild eher weniger, das wäre dann beim Spiegel der Fall. Ja, wir schreiben jetzt ja keine dreiseitigen Porträts. Ich habe viel erlebt in meiner Karriere bislang, dass sehr viel auf Vertrauen ankam. Also gibt es Informationen oder auch Gespräche, die dann nicht irgendwie dann doch verwertet wurden, ohne dass man es abgesprochen hat. Ja, das klingt jetzt so nach Hinterzimmer, aber ist es nicht, weil manchmal Politiker, manchmal öffnen sie sich eben auch auf eine Art, die dann können sie sagen, das ist zu nahe, aber wenn man um 23 Uhr in der Hotelbar sitzt, manchmal erzählt man da eben auch mal was anderes. Ja, ich meine, es überlappt ja eh alles privat und wie man lebt und so. Also ich glaube, es kommt sehr viel einfach auf Vertrauen an. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wie viel Nähe ist zu viel? Also ich kann immer nur sagen, die Politikern, zu denen ich eine Nähe hätte oder hatte, wenn ich Sebastian Kurz nehmen zum Beispiel, den habe ich hart kritisiert in der Zeit, wo er mit der FPÖ zusammen war. Ich habe sehr, sehr harte Interviews mit ihm geführt. Nehmen wir Jens Spahn, bei dem das mir häufig vorgeworfen wurde. Also ich kann ihm Interviews zeigen. Ich glaube, solche harten Interviews musste er in seinem ganzen Leben noch nicht führen. Das waren Live-Interviews während der Corona-Krise, wo ich mich hinterher entschuldigt habe und gesagt habe, das war einer drüber. Ja, also in einer Aggressivität, wo ich mich auch heute denke, mein Gott, wie warst denn du da drauf? So. Ich glaube, man darf halt eins nicht verwechseln. Es gibt halt, selbst wenn man eine Nähe hat, es gibt halt Momente, so, da gilt's. Ja, und das hängt da nicht, da kann man nicht sagen, ja, wir saßen aber das letzte Mal so nett beisammen. So, da hat halt jeder seine Rolle und professionelle Politiker verstehen das auch, ja. Ich glaube, was halt ein Problem ist, sind halt so Arschlochnummern, ja. Also wenn dir jemand was privat erzählt und erstmal du laberst es weiter und du, ja, du missbrauchst dann Vertrauen. Und das ist, wenn man das jetzt auf einem langen Weg, dann hast du vielleicht am nächsten Tag eine Schlagzeile oder eine Geschichte oder wenn du jetzt im Boulevard denkst, weiß ich nicht, ja, Trennung, Kind, Frau, was auch immer, ja. Aber auf lange Zeit weiß der ja, dem Typen kann ich nicht trauen. So, das heißt, das Investment ist, wenn man es längerfristig betrachtet, das Falsche, ja, sozusagen Vertrauen auszunutzen. Und es miss also würde auch meinen Charaktereigenschaften widersprechen. Von daher war das schon immer so, dass ich sehr darauf geachtet habe, fair zu sein. Fair ist vielleicht das richtige Wort.
Ja, das ist gut. Das ist das, was Sie beschreiben, ist ja eben dieses Moment, wo es dann eben auch um eine persönliche Beziehung geht. Mir geht es aber auch so ein bisschen um was anderes. Nämlich, es ist ja, das haben Sie ja, Sie haben selber von der Berlin-Blase auch so ein bisschen gesprochen. Es gibt ja durchaus die Verlockung, wenn man sich in diesen Kreisen dann bewegt, ne? Und dann gibt es ja vielleicht durchaus eben auch die Gefahr, dass man dann für gewisse Sachen blind wird, weil man eben sich eher in diesen Kreisen bewegt oder mit diesen Leuten bewegt. Ist das was, was Sie vielleicht nicht bei sich selbst, aber vielleicht bei Kollegen teilweise bemerken? Weil ich habe teilweise diese Wahrnehmung durchaus, wenn ich gewisse Berichterstattung verfolge, jetzt nicht bei Bild oder Axel Springer insgesamt. Aber ich glaube, diese Gefahr existiert prinzipiell.
Ja, natürlich besteht die Gefahr. Ich glaube, wenn ich jetzt diese, ich will es jetzt gar nicht Blase nennen, weil ich das so herabwürdigend eigentlich finde, aber ich erinnere mich an die Zeit, so wenn man Politjournalismus, Hauptstadtjournalismus, ja, da gibt es eben Leute, die sind dann jahrelang für eine Partei zuständig oder für ein Ministerium. Und das ist einerseits gut, weil sie halt in diesem Ministerium dann viele Leute kennen. Oder in dieser Partei, ich glaube, beim Ministerium ist es noch nicht so schwerwiegend, aber nehmen wir jetzt mal die Partei. In der Partei viele, viele Leute kennen, aber natürlich baust du irgendwie eine Nähe auf, ja, und bist ein bisschen im Bubble Talk und sagst dann, ach Mensch, und die SPD und der Mindestlohn und ja, also so, du lebst ja irgendwie mit. Wenn du ganz nah dran sein willst, dann bist du bei jedem Parteitag, dann bist du bei jeder Konferenz, bei jedem Dings, es ist ja wie ein Fußballverein, ja, nur halt anders. Und natürlich, wenn du das dann jahrelang machst oder jahrzehntelang, besteht absolut eine Gefahr, dass du da zu tief drin bist und dass du da irgendwie, ja, also ich glaube, da tut es den Leuten gut, wenn sie immer mal wieder das Sujet wechseln. Ja, es machen auch einige Medien, glaube ich, dass man nur eine bestimmte Zeit ein bestimmtes Thema macht. Ich glaube, das noch viel größere Problem ist, wenn man wenn man nur noch mit Journalisten abhängt. Also das habe ich gemerkt, wenn dann so Hauptstadtjournalisten sich privat dann auch noch, weiß nicht, nicht nur beim Geburtstag, sondern wo auch immer, beim Bier trinken, auch nur noch mit Journalisten und vielleicht mit Lobbyisten und dann noch mit zwei, drei Politikern treffen, glaube, das ist ein Problem. Und also jetzt will ich nicht sagen, dass mein Freundeskreis besteht aus ganz vielen alten Freunden tatsächlich, aus meiner Heimatstadt, aus der Schule, die mittlerweile in Berlin wohnen. Aber natürlich auch, ja, sicher auch Berlin-Blase, ja, Schauspieler, Künstler, so. Und deswegen würde ich auch sagen, ich habe jetzt nicht mehr den klassischen Blick, den ich eigentlich bräuchte. Also eigentlich der perfekte Bildreporter würde wahrscheinlich in meinem Heimatdorf wohnen, wo links und rechts VW-Arbeiter und klassische Arbeiter oder viele klassische Arbeiter einfach leben und würde von da über Berlin berichten oder würde immer einfliegen nach Berlin, keine Ahnung. Ja? Und um sozusagen in der Welt des Zuschauers und Lesers zu bleiben. Aber wir wissen das nicht so leicht.
Ja, es ist also so ein bisschen auch eine Frage des Selbstbilds, wie Sie ja sagen, ne? Das kann man, würden Sie wahrscheinlich so bestätigen.
Ja, ich glaube, man muss sich einfach auch, also erstmal muss man immer versuchen, sich zu reflektieren, was nicht so leicht ist. Man muss immer verstehen, wie eitel man selbst wird oder geworden ist oder noch wird. Man muss verstehen, dass man bestimmte Dinge, wenn man jetzt schwul wie ich ist, kinderlos ist, vielleicht bestimmte Dinge auch nicht so fühlen kann, ja, also die Belastung für Familien, also so, ich glaube, man muss es einfach einordnen können, ja, so. Das ist bei meinen Themen, die ich jetzt mache, was anderes, weil ich dann ja auch immer in einem ganz anderen Leben wieder bin. Und sicherlich ist es gut auch, oder total wichtig, Leute auch mit meiner Biografie in den Medien oder in der Politik zu haben, nur ich glaube, wir haben zu wenig von den klassischen Familien, auch konservativen Leuten, die nicht in Berlin-Mitte leben oder in Berlin-West oder so, sondern, weiß ich nicht, ein bisschen auf dem Dorf außerhalb. Aber vielleicht ist es auch Quatsch, was ich sage, und das gilt nur für Bild oder mich. Ich weiß, denke jetzt einfach laut.
Ja, das ist Ihnen gerne erlaubt. Sie haben gerade aber ein sehr spannendes Wort gesagt, nämlich das Wort Eitelkeit. Jetzt habe ich gelesen, Paul Ronsheimer ist das journalistische Gesicht von Axel Springer. Als journalistisches Gesicht tendiert man dann eher dazu, sich mit Themen der Eitelkeit auseinanderzusetzen, wenn es dann eben jetzt um den, wenn der Name eben auf einmal ebenfalls zu einer weiteren Marke wird?
Ja, habe ich mich auch schon häufig gefragt. Interessanterweise gibt es sau viele grausame Fotos und auch Videos von mir, wo ich jetzt optisch nicht so wirklich gut rüberkomme. Und also weißt du, wenn man einfach unterwegs ist und viel gefilmt wird, hat mich interessanterweise noch nie wirklich gestört. Also, weil ich gucke, also klingt jetzt auch bescheuert, aber ich gucke auch meistens jetzt nicht meine eigenen Sachen oder so. Ja, also die werden halt produziert und dann, weil ich weiß ja, was ich erlebt habe und so, ich schaue es mir jetzt nicht nochmal an. So. Aber ich glaube, da ich aus dem Print komme, theoretisch und auch aus Ostfriesland, also nee, ich glaube, so richtig eitel bin ich noch nicht geworden. Kann auch passieren, aber dass ich jetzt sage, nee, nee. Mach mal das Bild irgendwie, da sehe ich irgendwie dick aus, oder mach da mal so einen Filter drüber, was jetzt so, gut, das wird ja im Journalistischen eh nicht sein, aber bei Instagram gibt es da ja so ein paar Persönlichkeiten. Nee, ist mir aber, du, ich meine, wer weiß, ne? Ich bin jetzt auch erst 38, vielleicht ist das mit 45 anders, kann alles passieren.
Aber gibt es nicht so Momente, keine Ahnung, ein Kollege kommt auf Sie zu und sagt, Paul, Olaf Scholz kommt zum Interview, setzt dir einen Indianerkopfschmuck auf, dass man.
Glorreiche. Ja, das waren so Zeiten, das war auch Anfänge von Bild TV, wo wir uns so in der Runde saßen, ich weiß gar nicht mehr, wessen Idee das war. Kann nur sein, dass es das meine war, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es wirklich nicht mehr. Und wir haben uns dann immer so gedacht, Mensch, oh Gott, diese Politiker-Interviews, wir wollen aber bloß nicht so werden wie Anne Will oder irgendwas. Also jetzt nicht, dass wir gedacht haben, wir sind so groß oder so, sondern wir bauen uns irgendwie anders, ja. So, und bei Scholz, das mit dem Indianerkopfschmuck war total bescheuert, ja. So, was sollte das? Da gab es halt so eine Debatte um, was war das? Darf man noch irgendwie Indiana Jones lesen? Oder also so diese Gender-Dip,
Ja,
was
es
gibt
ging,
es doch
glaube
nochmal
ich,
so?
um die Bezeichnung von Indianer bzw. Indigenen und
Genau, genau, genau,
ja.
genau. So. Und sind mir auch heute noch ab und zu vorgehalten. Auch total okay. Und da haben wir so, und dann kamen wir auf die Idee, die vielleicht nicht so gut war, aber eine andere war ziemlich gut. Ich habe ihn nämlich mit den Benzinpreisen konfrontiert und mit, was kostet so das Leben, ja. Und da hat er echt einen Satz gebracht, wirst du auch nicht, wie teuer Benzin ist, denn er wird ja immer selbst gefahren. Und das waren so sehr lebensnahe Fragen, die dann total gezogen haben. Das war die gleiche Sendung, aber natürlich sagen, und wird bis heute manchmal zitiert und das Video total viral gegangen damals, weil es so gezeigt hat, Mensch, doch jetzt der sozialdemokratische Kanzlerkandidat, der muss doch ungefähr wissen, was der Liter Benzin kostet. So. Und ja, also da waren gute Ideen dabei, da waren schlechte Ideen dabei. Zu schlechten gehört sicherlich der Indianerkopfschmuck, aber um beim Thema Eitelkeit zu bleiben, also finde ich jetzt auch nicht sonderlich eitel, dass man bereit ist, sich einen Indianerkopfschmuck, weil es sah
Nein,
jetzt nicht so toll aus,
nee,
oder?
nee, das ist jetzt eben das ist eben die Sache, die ich daran anknüpfen wollte. Das Gefühl, das ich so ein bisschen habe, ist, dass, obwohl Sie so ein bisschen als das journalistische Gesicht gehandelt werden, es Ihnen trotzdem immer noch darum geht, okay, in erster Linie habe ich hier ein Thema zu platzieren und wenn ich mir einen Indianerkopfschmuck aufsetzen muss, um dieses Thema zu platzieren, dann mache ich das halt, es dient der Sache. Ist das ein richtiger Eindruck?
Naja, also müssen, ne, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich finde das total bescheuert mit dem, also schon vorher gesagt hätte, ich finde es bescheuert, dann hätte ich es auch nicht gemacht, ja. Also das, so viel kann ich mir da schon rausnehmen. Warum heißt das journalistisches Gesicht? Weil ich, wie ich anfangs gesagt habe, eben auch für andere wie Welt TV, wie Welt bei Interviews und Politico Sachen mache, beziehungsweise Interviews von mir dort gezeigt werden und man auch eine Formulierung oder eine Position brauchte, um zu sagen, ja, der macht jetzt auch dies oder jenes so. Also, weiß jetzt, ich glaube, es bedeutet in Wahrheit jetzt nicht so wirklich viel.
Gut, das können Sie jetzt sagen. Aber ich glaube schon, dass Ihre Position gerade in der Gegenwart und eben mit der Frequenz, in der Sie auch arbeiten, eine große Relevanz in der Medienlandschaft hat. Das würde ich Ihnen schon nicht absprechen wollen.
Ja, nein, nein, nee, gebe ich auch gerne zu. Das hat sicherlich auch mit den Themen zu tun, ne? Und dass ich mich um die Ukraine eben nicht erst seit 2 Jahren kümmere, dass ich im Krieg hier geblieben bin, dass ich seit 10 Jahren das Thema mache, dass ich in Afghanistan als erster Deutscher war, als die Taliban und so weiter. Also nein, ich arbeite schon sehr viel. Das will ich nicht abstreiten.
Ich möchte Sie, ich weiß, Sie so viel arbeiten, auch gar nicht allzu lange aufhalten. Sie haben, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel Zeit, deshalb würde ich das langsam zum
Ich,
Ende
der
kommen
Termin,
lassen.
mein Termin mit, mein Abendtermin ist gerade verschoben worden, also ich habe noch
Ach
15
so.
Minuten.
Ja,
Ja,
na dann, trotzdem können wir ja so langsam,
ja,
manchmal braucht man
genau.
ja auch nach hinten raus ein bisschen länger, noch
Absolut.
eine Weile. Ich stelle in diesem Podcast, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Sie haben ja Ihren Podcast hier sehr zurecht platziert. Den höre ich übrigens sehr gerne. Ich hatte sehr viel Vergnügen bei diesem Streitgespräch mit Sarah Wagenknecht. Aber dieser Podcast, den ich hier mache, der heißt ja Die gute Gesellschaft. Dementsprechend lautet meine Frage an Sie: Was hilft uns auf dem Weg dahin, eine gute Gesellschaft zu werden?
Was hilft uns, eine gute Gesellschaft zu werden? Ich glaube tatsächlich mehr miteinander zu reden. Und das hat ja funktioniert mit Wagenknecht und mir und anderen, um da ja im Gespräch zu bleiben. Mehr miteinander reden, auch mit Leuten reden, wo man ganz andere Positionen hat. Ruhig bleiben, fair bleiben, vielleicht auch nicht sofort bei X denjenigen komplett verprügeln, sondern versuchen, sich in andere Positionen reinzuversetzen.
Vielen Dank, Paul Ronsheimer.
Danke Ihnen und alles
Ja.
Gute für den Podcast.
Danke sehr.
Das war die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.